Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Ich bin Martin Mayer, schön, dass Sie dabei sind. In den kommenden 20 Minuten geht es bei uns ums Geld. Das zerrinnt einem in dieser Vorweihnachtszeit ja so richtig zwischen den Fingern, ob an der Kasse, im Laden oder per Mausklick. Seit ein paar Wochen ist Online-Banking sicherer, so jedenfalls verspricht es uns die Europäische Union. Sie hat neue Verfahren eingeführt, wie man per Internet aufs Konto zugreifen darf oder kann oder wenn man eine Überweisung machen will. Ich persönlich finde ja, es ist alles sehr viel komplizierter geworden, weil man nun immer mehrere Schritte braucht. Und so wirklich sicherer, das zeigt jedenfalls eine neue Studie, ist es nicht geworden. Warum also der ganze Aufwand? Katja Strippel hat Antworten.
Früher war Internetbanking irgendwie einfacher. Benutzername, Passwort und ein paar Ziffern und schon war die Online-Überweisung fertig. Aber seit Mitte September ist damit Schluss. Seitdem gilt die neue Zahlungsdienste-Richtlinie der EU. Und die führt dazu, dass beim Online-Banking jetzt zwei Faktoren aus drei Bereichen eingegeben werden müssen. Stefanie Pallasch von der Stiftung Warentest erklärt, welche das sind.
Der erste Faktor ist Wissen. Also ich weiß zum Beispiel eine PIN-Nummer oder ein Geheimwort für mein Konto. Der zweite Faktor wäre Besitz. Zum Beispiel der Besitz meiner Debitkarte, meiner Girocard. Die kann auch nicht verändert werden von mir. Oder das dritte ist sogenannte Inhärenz, das heißt körperliche Merkmale, zum Beispiel mein Daumenabdruck oder auch ein Iris-Scan. Und für die Erzeugung einer TAN wären künftig zwei von diesen drei Faktoren benötigt.
Unter Fachleuten ist allerdings umstritten, ob es dieses Mehr an Sicherheit überhaupt braucht. Viele argumentieren, dass die gängigen Verfahren schon jetzt sicher sind. Timo Halbe von Finanztest sagt zur Sicherheit von Banking-Apps:
Nutzer sollten halt verschiedene Dinge beachten bei der Nutzung, zum Beispiel natürlich immer Betriebssystem und App aktuell halten. Außerdem ist es noch wichtig, ja, man sollte zum Beispiel Überweisungen nicht im öffentlichen WLAN-Netzwerk durchführen, weil das ja doch immer etwas unsicherer ist. Und auch ein guter Passwortschutz in der App ist wichtig, also dass man die App wirklich am besten mit einem Passwort von 8 Stellen schützt.
Passwörter und PINs werden jetzt ständig abgefragt und das nervt viele Kunden. Gerade der Start war holprig und so mancher kämpfte da noch mit ganz anderen Problemen.
Also ich habe ja unterschiedliche Banken und bei einer Bank geht es immer noch mit der TAN-Liste. Das muss jetzt also drastisch umgestellt werden. Die anderen Banken haben schon seit Jahren umgestellt und da läuft es über ein Lesegerät. Ich halte es dann an den PC, dann muss ich halt diverse Eingaben bestätigen. Und anschließend bekomme ich dann die TAN-Nummer direkt auf das Lesegerät.
Bei mir läuft es momentan nur nach dem alten Verfahren. Ich bekomme die mobile TAN auf mein Handy und kann dann die Überweisung mit der TAN bestätigen.
TAN-Listen auf Papier wurden mit Inkrafttreten der neuen EU-Richtlinie abgeschafft. Der IT-Sicherheitsexperte Vincent Haupert findet das sinnvoll, auch wenn er aus Erfahrung weiß, dass es keine hundertprozentige Sicherheit beim Online-Banking gibt.
Also hundertprozentig ist immer ein bisschen schwierig. Also das sicherste Verfahren ist auf jeden Fall eins, das unabhängige Hardware hat, also das zwei verschiedene Geräte, wenn man so möchte, mit einbezieht. Also die Transaktionsauslösung auf dem einen Gerät, die Transaktionsbestätigung auf dem anderen Gerät und ein Verfahren, das das sehr gut erfüllt, ist eben das Chip-TAN-Verfahren.
Dazu braucht man ein separates kleines Kästchen, das man direkt bei der Bank kaufen kann. Da steckt der Kunde seine EC-Karte rein und bekommt eine TAN-Nummer angezeigt, die er dann zum Beispiel für eine Überweisung nutzen kann. Vincent Haupert hat vor ein paar Jahren mal eine Banking-App gehackt. Die Idee dazu kam ihm ausgerechnet beim Gespräch mit seinem Sparkassenberater. Der hatte ihn vor einem Auslandssemester darauf hingewiesen, dass es in Südamerika Probleme mit dem Empfang der SMS-TAN geben könne. Als Alternative empfahl der Bankberater das Push-TAN-Verfahren. Dabei wird die TAN direkt auf dem Smartphone erzeugt. Eine Alternative, die Haupert hellhörig machte.
Da hat er das explizit so beworben, dass man eben die Banking-App als auch die Push-TAN-App auf einem und demselben Gerät betreiben kann und dadurch, dass ich ja durch eine gewisse Affinität und Expertise im Bereich Sicherheit mitbringe, sind da bei mir die Alarmglocken angeschlagen.
Vincent Haupert sagt, es sei nicht schwer gewesen, das System zu hacken. Er habe eine App mit einer Schadsoftware entwickelt, die er dann in einen Store hochgeladen hat.
In unserem Fall war das eine Bildergalerie, die hat Bilder angezeigt und im Hintergrund wurde aber diese Sicherheitslücke ausgenutzt und die Banking-App und die TAN-App so manipuliert, dass im Hintergrund, wenn jetzt der Nutzer eine Transaktion gemacht hat, die Transaktionsdaten ausgetauscht wurden und das für den Nutzer komplett unsichtbar war. Also der hat nach wie vor die Transaktion gesehen, auch in dem Sicherungsverfahren, in der App, die er eingegeben hatte. Dementsprechend war alles integer und alles wie erwartet und er hat die entsprechende Überweisung dann auch freigegeben. In Wahrheit wurde aber eine ganz andere Transaktion freigegeben.
Vincent Haupert's Hackerangriff wäre nicht möglich gewesen, wenn die Eingaben an zwei verschiedenen Geräten gemacht worden wären. Stichwort Faktor 2 Authentifizierung.
Wenn Sie jetzt einen PC haben und der ist mit Schadsoftware befallen, dann hat der Angreifer im Zweifelsfall nur die Zugangsdaten zum Online-Banking, hat aber keinen Zugriff auf das Sicherungsverfahren. Wenn Sie jetzt aber beide Authentifizierungselemente auf einem und demselben Gerät haben, so wie das eben beim Smartphone der Fall ist, dann hat der Angreifer Zugriff auf beide Elemente und könnte zum Beispiel im Hintergrund eine Transaktion manipulieren.
Was seit Mitte September beim Online-Banking gilt, das sollte eigentlich auch schon längst beim Online-Handel gelten. Aber da gab es Probleme mit der Umstellung. Deshalb hat die EU-Bankenaufsicht den Händlern eine Fristverlängerung angeboten. Sie haben noch bis Ende kommenden Jahres Zeit, die Faktor-2-Authentifizierung einzuführen.
Na, immerhin. Wäre übrigens eine Idee, ein wirklich sicheres und einfaches Verfahren fürs Online-Banking zu finden. Etwas für Start-ups, da könnte man zumindest viel Geld verdienen. Diese Start-ups, diese Existenzgründerszene, ist ja eine, in die Berlin große Hoffnungen setzt. Vielleicht, weil der Wahlspruch arm aber sexy ganz gut passt. Denn so manches Start-up bringt maximal eine gute Idee mit. Aber woher kommt dann am Ende das Geld? Wolf-Sören Treusch ist in eine besondere Szene abgetaucht.
Wie geht's dir? Ganze
gut?
Alles gut?
Ja?
Ja.
Hast du ganze pfeifende Leute mitgebracht?
Ja, nur für dich.
Berlin-Mitte. Draußen auf der Straße demonstrieren Mitglieder der IG Bau für bessere Arbeitsbedingungen der Gebäudereiniger. Drinnen im Erdgeschossloft berichtet Existenzgründer Ali Albassas dem Gast von seinen Expansionsplänen.
Gerade was wirklich dringend und sehr brennt, ist halt, dass wir sehr extrem wachsen, auch mit Personenanzahl. Wir sind ja jetzt aktuell um die 50 Leute, werden jetzt in den nächsten 4-5 Monaten auf 100 wachsen und dann auf 150 über die nächsten 12 Monate.
Ali Albassas, 30 Jahre alt, ist Sohn irakischer Eltern, die in den 1990er Jahren nach Deutschland geflüchtet sind. 2013 gründete er mit einem Startkapital von ein paar 10.000 Euro das Bücher-Startup Inkit.
Wir haben einen Algorithmus gebaut, um Bestseller vorauszusagen, und das machen wir, indem wir Leserverhalten analysieren. Das heißt, die Autoren laden die Bücher hoch. Wir haben aktuell 120.000 Autoren auf der Plattform, die laden die Bücher hoch. Leser lesen diese ganzen Bücher komplett kostenlos für eine limitierte Zeit. Wir machen eine Verhaltensanalyse. Wenn wir sehen, dass die Leser dieses Buch sehr mögen, dann kontaktieren wir den Autor und veröffentlichen den Autor.
Jetzt interessieren sich auch große Investoren für ihn und sein Unternehmen. Gerade hat Inkit mehr als 14 Millionen Euro Wagniskapital einwerben können, also Geld ohne jegliche Garantie auf Rendite von Beteiligungsgesellschaften, die an Albassas Idee glauben. Mit dieser Summe gehört das Startup in diesem Jahr zu den Top 20 in Berlin. Sein Gast freut es. Christian Vollmann ist Business Angel. Ein Unternehmer, der von Beginn an in Geschäftsideen junger Gründer wie Ali investiert.
Irgendwann stand er vor meiner Haustür und hat gesagt, Christian, du musst mir jetzt 5 Minuten zuhören. Ich brauche dich als Business Angel. Ich war gerade mit dem Hund, wollte ich gerade spazieren gehen. Da habe ich gesagt, Ali, ich gehe jetzt eine Runde mit dem Hund. Du kannst einfach mitlaufen, mir deine Idee erzählen und nach dem Gassi gehen ist deine Zeit um. Und wenn ich dann Nein sage, dann will ich aber nicht mehr, dass du vor meiner Tür stehst. Ja, das musst du mir versprechen. Und das war der Deal. Und nach der Viertelstunde Gassi gehen hat er mich überzeugt und ich habe investiert.
50.000 Euro, später noch einmal so viel. Christian Vollmann hat selbst schon einige Startups gegründet. Seit 2013 begleitet er Ali Albassas mit Rat und Tat.
Wenn Sie die richtigen Business Angels finden, dann bekommen sie ja nicht nur das Kapital, sondern sie bekommen auch Unterstützung. Die helfen ihnen, die typischen Fehler in der frühen Phase beim Aufbau eines Unternehmens eben nicht zu machen. Da gibt es viele Fallen, in die man tappen kann. Sie können auf deren Netzwerk zurückgreifen. Sie bekommen einen Aufsichtsrat noch gleich mit dazu. Und zwar einen, der keine Rechnung stellt, sondern der das pro bono macht, weil er eben mit im Boot sitzt.
Okay, so first of all, the one who are still...
In einem Coworking-Space im Berliner Stadtteil Schöneberg tüfteln Florian Bremer und seine Kollegen an der Social Sports App Spirit, einer Suchmaschine für Sportaktivitäten. Ihre Vision: Mit der App kann jeder Sportenthusiast einfach und unverbindlich und ganz in der Nähe Trainingspartner finden, um gemeinsam Sport zu treiben. Weltweit und ohne lästige Vertragslaufzeit wie im Fitnessstudio. Ihr Startkapital 2016, eigene Ersparnisse, plus 20.000 Euro gesammelt per Crowdfunding.
Eine Bank, eine klassische Bank, die hätte
Schrägstrich hat uns hochkant rausgeschmissen, weil wir halt von einer Vision geredet haben, die ich zwar in Zahlen runterschreiben kann. Der Businessplan, der passt, der sieht gut aus. Der läuft auch nach Plan ab tatsächlich. Aber eine Bank kann halt, es ist eine Glaskugel. So, ich kann es verstehen, dass da so ein bisschen der konservative Gedanke vorherrscht und man sagt, nee, das ist kein Case für uns.
Die Gründer suchen sich ihre ersten Geldgeber daher oft bei Family, Friends and Fools. So ein geflügeltes Sprichwort in der Startup-Szene. Anschließend heißt es, Klinken putzen.
Der nächste Schritt war dann tatsächlich, dass wir im Januar 18, keine Ahnung, nach über 100 Pitches, glaube ich, auf verschiedensten Veranstaltungen, die richtige Veranstaltung getroffen haben und haben da jemanden kennengelernt, der uns dann die nächsten Schritte ermöglicht hat.
Mit dessen Hilfe konnte Spirit 22 Kleininvestoren gewinnen. Wagniskapital in Höhe von insgesamt 1 Million Euro. Noch wird das Geld in den Aufbau der App gesteckt, bald jedoch sollen die ersten Umsätze fließen. Klassische Geschäftsberichte an die Geldgeber, nicht nötig, sagt Florian Bremer.
Da haben, glaube ich, auch unsere Investoren erkannt, dass wir da relativ irgendwie auch locker sind und eben nicht so die typische Unternehmenskultur wie ein großes Corporate, wie ein großes Unternehmen zu fahren. Und von daher heißt es bei uns halt Update Nummer 1, Update Nummer 2 und dann schreibe ich halt ganz locker darunter, was passiert ist.
Also natürlich müssen diese Unternehmen eine betriebswirtschaftliche Auswertung machen vom Steuerberater. Die müssen sich natürlich an die deutschen Gesetze halten. Aber dadurch, dass sie nicht an einer Börse gelistet sind, gibt es jetzt keine Kapitalaufsicht.
Sagt Christian Vollmann. Business Angel wie er sind eine wichtige Finanzierungsquelle für junge Existenzgründer. Etwa jedes fünfte Startup hat im vergangenen Jahr mit Hilfe des Business Angels Geld für seine Geschäftsidee besorgt. Staatliche Fördermittel sind ein zweiter wichtiger Topf. Hier sind die bürokratischen Hürden allerdings sehr viel höher als bei privaten Geldgebern. Ali Albassas ist seit 6 Jahren mit seinem Bücher-Startup Inkit im Geschäft. Mit der Hilfe seines Business Angels hat er genug Kapital gesammelt, um zu investieren in neue Mitarbeiter, Büroräume, Vertriebswege. Unsere Mission ist es, der fairste und objektivste Verlag der Welt zu sein, steht an der Wand im Großraumbüro. Ali arbeitet daran, seinen Traum zu verwirklichen, the next big thing zu werden, das nächste Amazon oder Google.
Ich möchte die Firma weiterführen, das heißt, ich möchte es nicht verkaufen. Ich möchte schon an die Börse und dann von da aus weitermachen. Wir werden halt wirklich Schritt für Schritt den Disney des 21. Jahrhunderts aufbauen.
An Selbstbewusstsein mangelt es also nicht. Und das braucht man auch, denn 9 von 10 Start-up-Unternehmen scheitern, drücken wir also die Daumen. Den Daumen können Sie auch nutzen, wenn Sie unseren Zeitfragen-Podcast mit unseren Features nicht abonniert haben. In der neuesten Folge geht es auch um Geld, genauer gesagt um die Frage, ob das Bargeld eine Zukunft hat. Und warum das etwas mit einer britischen Obdachlosenzeitung zu tun hat, das hören Sie in der neuesten Folge. Einfach abonnieren in Ihrer Podcast-App bei Spotify oder unter deutschlandfunkkultur.de/Zeitfragen. Das war's für heute von uns. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.